Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, worauf kommt es an? Worauf kommt es eigentlich Gott an? Was ist ihm wichtig für jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns, aber damit eben auch für uns als ganze Gemeinde, als ein Organismus, als Leib Christi? Darauf suchen wir Antworten in einer Predigtreihe zur Frucht des Geistes, heute schon Teil 6. Und ich habe auch dieses formschöne Waldfrucht-Meerfrucht-Glas wieder mitgebracht zur Veranschaulichung. Das ist nicht die Frucht des Geistes, aber sie soll sozusagen uns daran erinnern. Und wir haben schon gesehen, die Frucht des Geistes ist eben eine vielfältige Einheitsfrucht, die der Geist Gottes, der Heilige Geist, an uns zur Entfaltung bringt. An uns, die wir durch den Heiligen Geist mit Christus zu einem Leib zusammengewachsen sind, auf ihn getauft und mit ihm bekleidet sind. Christus hat uns befreit vom Bösen und er hat uns befreit zum Guten. Einerseits zum Guten für Gott, aber auch zum Guten für alle unsere Mitmenschen. Und wir haben es vorhin schon gehört, der Wochenspruch hat uns erinnert, in Christus sind wir eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und diese neu gewonnene Freiheit des Dienens, diese neu gewonnene Freiheit des Dienens sollen wir unter allen Umständen festhalten. Daran erinnert uns Paulus im Galaterbrief und wir hören jetzt auf Sätze aus Galater Kapitel 5. Paulus schreibt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ihr, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, seid von Christus getrennt. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Denn wir als Christen erwarten im Geist, aus dem Glauben, und eben nicht aus dem Gesetz, das Hoffnungsgut, das in der Gerechtigkeit verbürgt ist, die uns in Christus zuteil geworden ist. Denn in Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit etwas, sondern nur der Glaube, der als solcher in der Liebe tätig ist. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich sage aber, wandelt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Wenn ihr euch vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Die Frucht des Geistes, also das, was beim Geist rauskommt, der Output, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Wenn wir im Geist leben, wenn der Geist unser Lebensprinzip ist, dann lasst uns im Geist auch wandeln, dann lasst uns im Geist auch unser Leben leben im Alltag. Lasst uns nicht prahlen, nicht einander herausfordern und einander nicht beneiden. Was Paulus hier als Frucht des Geistes aufzählt, diese neun Eigenschaften, 3x3, diese Frucht des Geistes erfüllt den tiefsten Herzenswunsch Gottes. Und deswegen steht am Ende noch dieser Satz, gegen all das ist das Gesetz nicht. Eine Gemeinde, in der die Frucht des Geistes gedeiht, ist in jedem Fall auf dem richtigen Weg. Denn die vom Heiligen Geist gewirkte Frucht gefällt Gott. Wir dürfen also keine Angst davor haben, dass es in unserer Gemeinde etwa ein zu viel an Liebe, Freude, Friede, ein zu viel an Langmut, Freundlichkeit, Güte oder ein zu viel an Treue, Sanftmut oder Selbstbeherrschung geben könnte. Es kann nie ein zu viel des Guten geben. Das Gute, das Gottes Geist hervorbringt, das ist ja der Punkt, es ist die Frucht des Geistes. Das Gute, das Gottes Geist hervorbringt, ist eben absolut gut. Und deswegen bedarf es auch keiner irgendwie flankierenden Maßnahmen. Im Blick auf die Frucht des Heiligen Geistes kennt Paulus kein Ja, aber. Liebe ist gut, aber wir brauchen auch noch irgendwie so ein bisschen irgendwas anderes, so ein bisschen, um die einzuhegen. Oder im Blick auf das heutige Thema Freundlichkeit ist ja gut, aber man muss ja auch gucken, wo man bleibt. Nein, die Frucht des Geistes ist durch und durch gut. Und darum ist sie auch ohne Abstriche empfehlenswert. Und darum sollten und dürfen wir auch jede Zurückhaltung und auch jedes Misstrauen ablegen, das uns ja oft daran hindert, uns vorbehaltlos und ohne doppelten Boden auf das einzulassen, was uns aus menschlicher Perspektive verletzlich und naiv erscheinen lässt. Und das gilt eben auch für die an fünfter Stelle genannte Freundlichkeit, mit der wir uns heute befassen wollen. Freundlichkeit. Das griechische Wort, das hier mit Freundlichkeit, an anderen Stellen manchmal auch mit Güte übersetzt wird, ist im Neuen Testament durchweg positiv gemeint. Und das gilt auch für die davon abgeleiteten Wörter, wie das Tunwort gütig sein oder freundlich sein, oder auch das Wie-Wort, das Adjektiv gütig, freundlich. Also durchweg positiv. Und damit unterscheidet sich der neutestamentliche Sprachgebrauch übrigens vom sonst üblichen Sprachgebrauch. Schaut man in die Wörterbücher des Altgriechischen, dann stellt man nämlich fest, dass das Wort, das hier mit Freundlichkeit übersetzt ist, außerhalb des Neuen Testaments durchaus zweideutig, zwiespältig verwendet wird. Manchmal geradezu im Sinne von so treu-doof. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt vielleicht bestimmte Leute vor Augen habt oder wie auch immer, aber ich habe mal so ein relativ großes Wörterbuch mitgebracht, das ist der zweite Teil. Wenn man da reinguckt, dann wird dieses Wort, was hier mit Freundlichkeit übersetzt ist, beschrieben folgendermaßen. Einerseits Brauchbarkeit. Also das, was man brauchen kann, Nützlichkeit, Tüchtigkeit, Güte. Also zum Beispiel von einem Werkzeug, was man brauchen kann. Ja, ein brauchbarer Hammer ist einer, mit dem du halt einen Nagel in die Wand kloppen kannst. So, dann gibt es aber auch die Brauchbarkeit, die Nützlichkeit im Blick auf Menschen. Da bedeutet das Wort dann Güte. Oder, das Wörterbuch ist ein bisschen älter, Biederkeit. Ich weiß nicht, was, ich sag mal, die Älteren unter uns mit diesem Wort verbinden, wenn einer so ein bisschen bieder ist. Bravheit. Brav. Wer von euch ist gerne brav? Und es geht weiter. Manche nicht, okay, ich sehe schon. Es geht dann noch weiter mit dem Begriff Einfalt. Einfalt, und zwar im guten und auch im schlimmen Sinne. So steht es hier ausdrücklich drin. Einfalt. Die Einfachheit, nicht kompliziert. Auf der anderen Seite aber auch Einfalt, das ist ein einfältiger Typ. Und so ist dann auch das Wie-Wort und oder das Adjektiv eben auch in doppelter Weise gebraucht. Einerseits heißt es brauchbar, gut in seiner Art, gut zu nutzen, seiner Bestimmung entsprechend. Und dann auch ganz positiv glückbringend, heilsam im Blick auf Menschen, treuherzig. Auch das ist so ein Wort im Deutschen, wo man denkt, naja, ist das jetzt eigentlich positiv oder ist das schon wieder so ein bisschen gutherzig? Das ist, glaube ich, durchaus positiv einfach. Und von da aus dann eben andererseits auch wieder einfältig im guten und im schlimmen Sinne sogar dumm oder so ganz gewöhnlich. Letztlich so ungefähr so viel wie halt das, was wir heute vielleicht unter dem Wort doof verstehen. Das ist so die Bandbreite dieses Wortes. Ja, und da kommt die Frage auf, will uns der Apostel Paulus eigentlich für dumm verkaufen, wenn er diese Freundlichkeit, die man eben positiv oder negativ verstehen kann, wenn er die Freundlichkeit als Frucht des Geistes anpreist? Und ich glaube, ja, aus menschlicher Sicht scheint es so. Und das können wir auch bei vielen anderen dieser Begriffe irgendwie sagen. Der Volksmund sagt, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Auch wenn es ohne sie heißen müsste, aber ist ja egal, Hauptsache es reimt sich. Und das gilt ja dann auch für viele andere sogenannte softe Verhaltensweisen, wie eben Langmut, Freundlichkeit, Güte. Ich meine, wir mögen vielleicht ja Menschen, die zuvorkommend und großzügig sind. Aber es kann ja auch kippen. Wenn sie sich dann ausnutzen lassen, dann halten wir sie schnell einmal für naiv und für schwach. Und dann sprechen wir vielleicht sogar mit Verachtung von sogenannten nützlichen Idioten. Wer sich auf der Nase herumtanzen lässt, der gilt halt als dumm. Wer auf sein Recht verzichtet und es nicht durchzusetzen weiß, ja, mit dem kann man es ja machen. Und wir selber sind irgendwie drauf geeicht, letztlich doch selber auf unsere Kosten zu kommen. Und das ist alles ein bisschen das Gegenteil von dem, was hier mit Freundlichkeit beschrieben ist. Als Jesus seinen Jüngern ankündigte, dass er leiden, sterben und nach 3 Tagen auferstehen müsse, da protestierte der Chefjünger Petrus, und zwar ganz heftig. Sowas kann nicht sein. Und dann geht's aber weiter. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht, tritt hinter mich, du Satan, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Die Königsherrschaft Gottes setzt andere Maßstäbe. Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Denn der Menschensohn, Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jesus ist Gottes Freundlichkeit und Güte in Person. Und dieser Jesus sagt, und wir dürfen es heute auch im Abendmahl erleben, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin, ja, was ist Jesus? Sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist, und jetzt kommt genau das Wort, was hier auch steht, für freundlich. Mein Joch ist freundlich, ist gütig. Kann man sich mal überlegen, was ist ein freundliches, ein gütiges Joch? Was ist ein großzügiges Joch? Eins, was Spielraum lässt? Und meine Last ist leicht, sagt Jesus. In seinem Wesen und in seinem Wirken gegenüber uns und unseren Mitmenschen, das ist immer mit dabei, verkörpert Jesus in vollkommener Weise genau das, was wir hier als Frucht des Geistes kennen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. In einem seiner großen Romane hat Fjodor Dostojewski, ich bin so ein kleiner Dostojewski-Fan, dieses Jesus-Bild in einer seiner Figuren auch abgebildet, nämlich im Fürsten Myschkin, dem titelgebenden Idioten, einer der großen Romane, der Idiot. Und eigentlich soll der so ein bisschen ein Christusbild darstellen. Jesus als Idiot. Das provoziert. Aber entspricht es nicht dem, was uns das Neue Testament von Jesus erzählt und worauf es auch uns verpflichtet. Im ersten Petrusbrief heißt es, wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist das Gnade bei Gott. Das klingt idiotisch. Aber dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat in seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Jesus hat nicht Gleiches mit Gleichem vergolten. Er hat nicht gedroht, als er gelitten hat und versucht, sich daraus irgendwie feinsäuberlich rauszuziehen. Jesu gesamtes Verhalten und sein ganzes Auftreten fasst der Titusbrief folgendermaßen zusammen, und er bedient sich dabei bewusst des Wortes Freundlichkeit oder Güte. Titus 3, Vers 4 und 5. Als aber die Freundlichkeit, die Güte und die Menschenliebe, die Philanthropie unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir vollbracht haben, sondern nach seinem Erbarmen. Das ist die Maßgabe des Handelns Gottes, sein Erbarmen. Und deswegen ist in Christus die Freundlichkeit, die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschienen. Freundlichkeit, Großzügigkeit, sich zu verschenken, sich hinzugeben. Menschenliebe, das sind die Wesenseigenschaften unseres Rettergottes, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. So heißt es im 1. Timotheusbrief. Und er darum seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, gesandt hat, der sich selber als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Und wenn wir das alles sozusagen vor Augen halten, dann stellen wir zum wiederholten Male fest, die Frucht, die der Geist an uns gedeihen lässt, entspricht genau dem Bild des dreieinen Gottes, das uns aus dem Neuen Testament entgegenstrahlt. Die Freundlichkeit, von der hier die Rede ist, ist die Freundlichkeit und Güte Gottes selber. Und von dieser Güte und Freundlichkeit heißt es im Römerbrief, weißt du nicht, dass Gottes Güte, seine Freundlichkeit, dich zur Umkehr treibt? Ein interessanter Satz. Es ist Gottes Güte, seine Freundlichkeit, seine Großzügigkeit, die dich zur Umkehr bewegt. Nicht die Peitsche. Und dann kommt die Frage, verachtest du etwa den Reichtum seiner Güte, seiner Geduld und seiner Langmut? Gott selber ist reich an Freundlichkeit, an Nachsicht, an Weitherzigkeit. Er ist großzügig aus seinem ihm eigenen Reichtum heraus. Und darum hat Gott Gefallen daran, wenn auch wir voller Freundlichkeit, Nachsicht und Weitherzigkeit unterwegs sind, und zwar ohne Ansehen der Person und ohne Ansehen der Umstände. Paulus schreibt im Kolosserbrief Kapitel 3, jetzt aber sollt ihr das alles ablegen, nämlich Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und schmutzige Rede, die aus eurem Munde kommt. Belügt einander nicht. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen. Neue Kreatur, ja? Der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Und wenn das geschehen ist, so schreibt Paulus weiter, wenn diese neue Kreatur entstanden ist, die eben als Vorbild unseren Schöpfer hat, in seiner Güte, in seiner Freundlichkeit, in seinem Reichtum, da gibt es da eben nicht mehr die Unterscheidungen, die uns immer so wichtig sind, Griechen und Juden. Also Grieche und Jude interessiert uns wahrscheinlich nicht mehr, aber Deutscher, Nicht-Deutscher vielleicht. Beschnittene, Unbeschnittene, damals ein Thema. Barbaren, Skythen, Sklaven, Freie, die sozialen Gegebenheiten, die Herkunft, was auch immer. Das alles, sagt Paulus, zählt dann nicht mehr, sondern Christus ist alles und in allen. Bekleidet euch also als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen und jetzt kommt's, Güte oder eben Freundlichkeit, Demut, Milde, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe. Hier wird eine ganz klare Vorordnung der Liebe vorgenommen. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Das, was die Vollkommenheit sozusagen zusammenhält, ist die Liebe. Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Alles nachzulesen in Kolosser 3, Vers 8 bis 15. Bekleidet euch also als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, mit Güte, Freundlichkeit, Demut, Milde, Geduld. Oder kurz gesagt, zieht den Herrn Jesus Christus an, der ja in sich selber die vollkommene Freundlichkeit und Güte ist und der seine Freundlichkeit und Güte an euch und durch euch ausstrahlen lässt, hier untereinander, aber auch darüber hinaus, aus diesen Räumen hinaus. Und das ist immer bei der letzten Frage, was für eine Ausstrahlung hat denn Freundlichkeit oder Güte? Wir haben eingangs gehört, dass das Wort, das hier steht, im Kern eigentlich meint, es geht um das, was dem anderen nützt. Es geht um Nützlichkeit, ein Nutzen, etwas, was positiv ist, was der andere brauchen kann. Der Begriff bezeichnet eine Haltung, die sich in wohlwollendem Handeln äußert. Freundlichkeit in diesem Sinne verbindet Sanftmut mit moralischem Nutzen, mit Großzügigkeit und tätiger Güte. Im sogenannten Hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13, stellt Paulus die großzügige Freundlichkeit als einen Aspekt der Liebe dar, die ihrerseits ja wiederum das Wesen Gottes widerspiegelt. 1. Korinther 13 ist ja nicht irgendwie von romantischer Liebe die Rede, sondern letzten Endes eigentlich von der Liebe Gottes, die in unserem Leben sich widerspiegelt. Und da heißt es in Vers 4, die Liebe ist langmütig und freundlich oder eben gütig oder großzügig. Das ist genau dieses Wort, was wir auch hier haben. Die Liebe ist langmütig und freundlich, gütig, großzügig. Das heißt, sie denkt ganz vom anderen her. Es geht also nicht darum, was ich denke, was dem anderen nützen könnte. Und da haben wir dann immer ganz viele sehr gute Ratschläge. Ja, du solltest mal das und so. Nee, die Liebe im Sinne der Freundlichkeit fragt andersrum. Was nützt dem anderen wirklich und was nützt wirklich dem anderen? Was nützt wirklich dem anderen? Selbst dann, wenn es mir persönlich vielleicht nicht gefällt und wenn es mir vielleicht sogar Nachteile bringt. Das ist Freundlichkeit. Kurz gesagt, Freundlichkeit, Güte, Großzügigkeit als Teilfrucht des Geistes lebt das Motto von Römer 5, Vers 2, Römer 15, Vers 2 und 3. Da heißt es, jeder von uns lebe dem Nächsten zu gefallen. Dem Nächsten zum Guten und dem Nächsten zur Auferbauung. Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu gefallen gelebt. Und der Friede Gottes, der unser Denken sprengt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.